Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de leurs caras,
figurine Europe.
Europäische Ansichten.
Lice Europe.
Lice Europe.
Das hier ist der Held des Spiels, dieses weiße Männchen, das auf seinem Mini-Planeten lebt. Es fällt ihm auf einmal diese Flöte vor die Füße. Er probiert sie aus und stellt fest, dass sie Geräusche verstärkt und man auf ihr spielen kann. Er nimmt die Flöte mit und schon sind wir mitten im Spiel.
Samorost heißt das Computerspiel. Die Welt, durch die sich der Held kämpfen muss, sieht mal aus wie der vergrößerte Maschinenraum eines Ozeandampfers. Mal muss er es schaffen, die Felsen eines Sandsteingebirges zu überwinden. Alles nicht so einfach für Spielerinnen und Spieler. Für diejenigen, die sich diese Welten ausdenken, ist es aber auch harte Arbeit.
Stell dir das vor, wie als würdest du ein Haus bauen. Jedoch beim Hausbau ist es so, dass die ganzen Handwerker alle aufeinander warten müssen. Das heißt, der Maler kann erst anfangen, wenn die Wand steht beispielsweise. Ja? Bei der Spielentwicklung ist es leider so, dass alle gleichzeitig loslegen. Das heißt, der Maler malt schon, während die Wand noch gar nicht steht. Das heißt, danach wird erst festgestellt, dass er die falsche Wand angemalt hat, dass er zu viel Farbe, zu wenig Farbe, dass er die falsche Farbe und so weiter. Das heißt, um voranschreiten zu können, muss das ganze Team bereits loslegen. Jeder arbeitet an seiner Ecke. Die Grafiker bauen die Welt zusammen, die Designer schreiben, was überhaupt in der Welt geschehen soll. Die Marketingleute nehmen dann, was es schon gibt, wird dann versucht, irgendwie an den Mann zu bringen.
Erlebnisse und Abenteuer gestalten, das ist das Tagesgeschäft für die Entwickler und Entwicklerinnen der Computerspiele. In Tschechien ist es eine vergleichsweise kleine Branche, in einem Markt, der weltweit kontinuierlich wächst. Um die stillen Helden hinter den Kulissen soll es in dieser Ausgabe der Gesichter Europas gehen. Neue Ideen, neue Welten. Tschechiens Gaming-Industrie. Eine Sendung von Kilian Kirchgessner.
Das Video zeigt sie, als sei sie selbst Teil eines Computerspiels. Alžbeta Trojanova ist unterwegs durch die Nacht, Leuchtreklamen überall und sie selbst trägt eine Jacke, in deren Rückenteil ein Muster eingearbeitet ist, das in allen Farben blinkt. Sie zieht an einer Zigarette, die blonden Haare trägt sie auf einer Seite schulterlang, auf der anderen Seite ist sie kurz geschoren. Die Gaming-Szene in Tschechien ist wild, sie ist bunt und vor allem in gewaltiger Bewegung. Alles in ihr spielt sich am Computer ab. Die Videos wie jenes von Alžbeta Trojanova, die Vernetzung der Szene und die Spiele selbst natürlich auch.
Zdravíme vás u dalšího dílu New Game Plus.
Ein Schlüssel zu der tschechischen Computerspiele-Szene liegt bei Alžbeta Trojanova. Sie ist Moderatorin einer Games-Sendung bei einem privaten Fernsehsender. Sie ist Spielekritikerin auf YouTube und sowieso überall dort, wo es Neuigkeiten in der Szene gibt. In Warschau ist sie gerade, als sie das Gespräch annimmt. Sie ist immer auf Achse zwischen Prag und Warschau, zwischen Tschechien und Polen. Zwei Ländern, sagt sie, die in letzter Zeit stark in den Blick der internationalen Gamer-Community gerückt sind.
Das ist wie eine Familie. In Tschechien kennt jeder jeden. Und das gilt natürlich ganz besonders für die Spielebranche. Wenn da ein Studio weltweit erfolgreich ist, in diesem großen Haifischbecken, dann sind alle stolz. Jawohl, wir sind international zu sehen. Das ist echt eher so ein familiärer Zuschnitt.
Alžbeta Trojanova ist 34 Jahre alt. Mit Computerspielen sei sie schon aufgewachsen, erzählt sie. Und es müssen hunderte Spiele sein, die sie in ihrem Leben als Spielekritikerin ausprobiert hat.
Was ich gerade spiele? Das hängt bei mir immer von der Laune ab. Ich frage mich eher jedes Mal, welches Königreich könnte ich heute mal erobern?
Die Auswahl allein an tschechischen Spielen ist gewaltig. 110 Studios gibt es derzeit im Land, so heißt es beim Verband der tschechischen Gaming-Branche. Sie machen einen Jahresumsatz im dreistelligen Millionenbereich. Und vor allem, die tschechischen Spielemacher werden weltweit beachtet, weil sie etliche Erfolge hervorgebracht haben.
Das Spiel Mafia war hundertprozentig beispiellos in seinem Erfolg. Aber ich weiß gerade nicht, ob nicht Hidden and Dangerous sogar vorher war. Da müsste ich mal nachschauen, was ich auch gerade tue. Also, Hidden and Dangerous war 1999, Mafia kam 2002. Beide haben den Gipfel des Erfolgs erreicht. Aber halt auch zu einer Zeit, als es nicht so absurd teuer war wie heute, ein Spiel zu entwickeln. Und als man noch nicht so absurd viele Leute dafür brauchte. Die Chance zum Durchbruch war damals größer.
Mehr als 20 Jahre reicht die Geschichte der tschechischen Computerspiele also schon zurück. Und wenn Alžbeta Trojanová darüber spricht, fliegen einem die englischen Namen der Spiele nur so um die Ohren. Mafia, Hidden and Dangerous oder auch aus jüngerer Zeit Kingdom Come oder Euro Truck Simulator. Wer selbst kein Computerspieler ist, kann mit den Titeln nichts anfangen, aber unter Eingeweihten haben sie alle Klassikerstatus. Und Eingeweihte gibt es immer mehr. Zuletzt war es die Corona-Krise, die den ohnehin stark wachsenden Markt für Computerspiele noch einmal beschleunigt hat. Wer im Internet unterwegs ist, kann Alžbeta Trojanová dabei zuschauen, wie sie spielt. Let's Play-Videos heißen die Filme in der Szene, bei denen die Kamera verfolgt, wie sich jemand durch ein Computerspiel manövriert. Die Videos von Alžbeta Trojanová dauern durchaus auch einmal mehr als 2 Stunden.
Das ist wie ein angenehmes Zusammensitzen mit den Leuten, die da live zuschauen. Das ist so ähnlich, als spiele man gemeinsam ein Gesellschaftsspiel. Man sitzt auf dem Sofa und unterhält sich darüber. Das mit den Let's Plays ist das Gleiche, nur eben im virtuellen Raum. Man teilt die Momente miteinander.
Alžbeta Trojanová hat an der Karls-Universität in Prag studiert. Wenn sie über Spiele redet, kann sie schnell umschalten vom locker flapsigen Ton der Szene auf die analytische Ebene. Ihr sei es wichtig, sagt sie zum Beispiel, dass sie aus den Spielen etwas mitnehmen könne.
Man spielt ja eine Figur. Das ist ein viel engerer Kontakt, als wenn man beispielsweise ein Buch liest. Auch da projiziert man sich in die handelnden Personen. Aber es ist eben nicht das Gleiche, als wenn man im Spiel tatsächlich an ihrer Stelle steht. Das, was man im Spiel tut, entscheidet über die weitere Handlung. Oft sind es schwere Entscheidungen, die man treffen muss. Das sind Erlebnisse, die bleiben auch nach dem Spiel noch einige Tage in einem drin. Man muss darüber wirklich nachdenken.
Und was ist jetzt das Besondere an der tschechischen Spielebranche? Ein spezielles Genre jedenfalls kann es nicht sein. Es gibt von tschechischen Studios die ganze Bandbreite von Lastwagensimulatoren und Strategiespielen bis hin zu Kriegsspielen.
Wenn es Gemeinsamkeiten gibt, dann sind es die Ambitionen. Wir Tschechen leiden oft darunter, dass wir ein kleiner Staat sind. Keiner weiß etwas von uns, wir müssen uns immer erst beweisen. Dieses Gefühl, dieser Ehrgeiz, dieses »Na wartet, wir zeigen euch, wie fantastisch wir sind«, das ist der Antrieb für die verschiedenen Studios.
Braucht man aber trotz allem nicht viel Geld, um in der weltweiten Spitzenkategorie mitzuspielen? Alžbeta Trojanová überlegt, für die großen Mainstream-Spiele seien es ohne Frage viele Millionen, die man erst einmal investieren müsse, aber
die Lust der Tschechen, Spiele zu entwickeln, ist enorm. Ich finde, es macht Spaß zu sehen, wie gut das auch den Indie-Studios gelingt, also den kleinen und unabhängigen Herstellern. Beat Saber ist so ein Beispiel. Man muss also nicht zwangsläufig hunderte Mitarbeiter haben, um einen weltweiten Durchbruch zu erzielen.
Beat Saber, auch das ist so eine Erfolgsgeschichte aus Tschechien. Der Spieler setzt eine 3D-Brille auf, nimmt ein Steuerungsgerät in die Hand und sieht sich dann in einer Art Tunnel, in dem er auf ihn zurasende Klötze mit einem Schwert zerschlagen muss, genau im Rhythmus der immer schneller werdenden Musik. So banal sich das anhört, so phänomenal ist der Erfolg auf dem Weltmarkt. Inzwischen hat Facebook das kleine tschechische Studio gekauft. Genau in solchen millionenschweren Übernahmen, sagt Alžbeta Trojanová, liege Fluch und Segen der tschechischen Spielebranche. Einerseits brächten sie ausreichend Kapital, um die Firmen und die Spiele weiterzuentwickeln. Andererseits gerate dadurch das eigentlich tschechische, sozusagen der böhmische Markenkern, schnell unter die Räder.
Bei vielen Titeln kriegt man gar nicht mit, dass sie aus Tschechien kommen. Ein Spiel fällt mir ein, bei dem das anders ist. Kingdom Come verkauft sich weltweit wahnsinnig gut und hat eine Handlung, die in Böhmen spielt. Da ist allen sofort klar, logisch, das ist ein tschechisches Spiel.
Es ist tiefstes Mittelalter. Man schreibt das Jahr 1403 und Henry, der Sohn des Dorfschmieds, ist als junger Mann allein auf dem Weg durch eine gefährliche Welt. Drohend erheben sich die mächtigen Burgen mit ihren Zinnen oben auf den Hügeln der böhmischen Landschaft. In den Ortschaften wimmelt es vor Menschen, die zwischen den hölzernen Häusern auf dem Weg sind zum Markt. Henry muss sich zurechtfinden in dieser Welt mit ihren ganz eigenen Gesetzen.
What's your name, boy?
I'm Henry, son of the Scallets blacksmith.
Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse.
Please, take me into your service and give me the chance to learn these things.
Wer am Computer in die Rolle von Henry schlüpft, hat eine Zeitreise vor sich und ein Abenteuer, das Dutzende Stunden dauert. Kingdom Come heißt das Spiel, das zu einem weltweiten Bestseller geworden ist. Tobias Stolz Zwilling war bei der Entwicklung fast von Anfang an dabei. Er ist Deutsch-Tscheche und spricht beide Sprachen fließend.
Du bist kein Superheld. Was mir gefällt, ist, dass du im gesamten Spiel von Kingdom Come Deliverance von allen auf die Nase bekommst. Und am Ende, wenn du denkst, dass du jemandem jetzt endlich einer auf die Nase geben kannst, dann ist das Spiel zu Ende. So, das klingt erstmal unspektakulär, aber in dem ganzen Spiel ist es deshalb interessant, weil eins der wichtigsten Punkte, würde ich sagen, im Spiel ist der, dass der Spieler mit dem Charakter quasi wächst. Hier ist es so, dass du, wenn du zum ersten Mal ein Schwert in die Hand bekommst, nicht auf einmal die ganze Armee da niedermetzelst, sondern dass du schrecklich einen auf den Frack bekommst und du weglaufen musst. Die Mutigen, die es dann versuchten, trotzdem zu kämpfen, kriegen dann auf die Nase und schreiben dann in den Foren, oh, das ist ja eine Katastrophe, das Kampfsystem ist viel zu schwer und so weiter. Und dann schreiben wir zurück, ja, aber du kämpfst dagegen trainierte Soldaten und das soll schwer sein. Das Ziel ist, dass du wegläufst, dass du jemanden findest, der dich trainiert, dass du dann mit dem Charakter im Spiel besser wirst und dass du dann zurückgehst und ihm dann auch eine auf die Nase geben kannst.
Es ist ein Spiel, wie es bis dahin undenkbar war. Kein Auserwählter hangelt sich durchs Leben. Der Spieler kann auch nicht Befehlshaber oder sogar König werden, sondern bleibt ein Mann aus dem Volk. Am Anfang, erinnert sich Tobias Stolz Zwilling, habe kaum jemand an das Spiel geglaubt. Die großen Studios jedenfalls lehnten dankend ab und so sammelte die Kernmannschaft von Spieleentwicklern das Geld direkt bei den Fans ein. Im Internet per Crowdfunding. 300.000 britische Pfund wollten sie zusammenkriegen.
Wir haben das nach 48 Stunden erreicht. Man hat schon so damit geliebäugelt, dass das auf jeden Fall klappt, das Projekt. Aber so schnell, das hat keiner gedacht. Also wie gesagt, 48 Stunden. Und am Ende des Monats waren es dann anstatt 300.000 britische Pfund 1,1 Millionen britische Pfund. Und das war natürlich ein absoluter Knaller.
Vor 6 Jahren war das. Zu jener Zeit stieß Tobias Stolz Zwilling zum Team. Damals war er für das Community Management zuständig, also für den Kontakt zu den Spielern. Er sieht aus, als sei er dem Spiel entsprungen mit seinem blonden Vollbart, der fast bis zur Brust reicht. Anfang 30 ist er. Längst gehört er zur Führungsmannschaft des Studios, das inzwischen 150 Mitarbeiter hat. Am Anfang war das anders.
Das waren damals, ich glaube, 35 Leute oder bis zu 40 Leute in einem Office, das für 20 Leute konzipiert war. Und alle haben quasi übereinander gesessen. Da waren Kisten überall, Computer überall. Aber ich sah dann auch überall die Spielefigürchen, die Computer, die Tastaturen. Die Wände waren bemalt mit irgendwelchen Plänen und Chartboards und so weiter. Das hat mich schon schwer begeistert.
Als er zum Team dazu stieß, war Kingdom Come noch nichts anderes als ein unausgereifter Plan. Wie also baut man eine Welt auf, die später mehr als 3 Millionen Käufer auf aller Welt begeistern wird?
Stell dir das vor, wie als würdest du ein Haus bauen. Jedoch beim Hausbau ist es so, dass die ganzen Handwerker alle aufeinander warten müssen. Das heißt, der Maler kann erst anfangen, wenn die Wand steht beispielsweise. Ja? Bei der Spieleentwicklung ist es leider so, dass alle gleichzeitig loslegen. Das heißt, der Maler malt schon, während die Wand noch gar nicht steht. Das heißt, danach wird erst festgestellt, dass er die falsche Wand angemalt hat, dass er zu viel Farbe, zu wenig Farbe, dass er die falsche Farbe und so weiter. Das heißt, um voranschreiten zu können, muss das ganze Team bereits loslegen. Jeder arbeitet an seiner Ecke. Die Grafiker bauen die Welt zusammen, die Designer schreiben, was überhaupt in der Welt geschehen soll. Die Marketingleute nehmen dann, was es schon gibt, wird dann versucht, irgendwie an den Mann zu bringen.
Die Spielemacher heuerten Schauspieler an, um mit ihnen in einem Fernsehstudio Schwertkämpfe aufzunehmen, damit die Bewegungen im Spiel möglichst realistisch werden. Und sie fuhren nach Mittelböhmen in jenes Tal, durch das der Fluss Sasava fließt. In dieser Region spielt Kingdom Come, nur eben vor mehr als 600 Jahren.
Wir hatten das große Glück, dass ganz viele von den Gebäuden noch stehen und wir sind halt tatsächlich mit fast dem gesamten Team zu den Regionen gefahren, haben uns die Burgen angeguckt, die Klöster. Das Sasava-Kloster ist mit so der größte Gebäudekomplex, der im Spiel ist. Die haben uns dann erstmal verwundert angeschaut, was wollt ihr von uns, so nach dem Motto? Aber nachdem wir das erklärt haben, haben die uns dann auch aufs Dach gelassen und überall in den Glockentürmen und so weiter, da wo der Normalsterbliche eigentlich nicht hinkommt. Wir haben uns das alles abfotografiert. Und es ging dann auch so weit, dass wir in die Wälder und von Sasava gefahren sind und Bäume fotografiert haben, Pflanzen, was da halt so wächst.
Selbst Historiker stellte das Prager Studio an, damit das Mittelalter im Spiel möglichst realistisch abgebildet wird. Zur Zielgruppe nämlich gehörten am Anfang vor allem Mittelalter-Fans. Leute also, die an Wochenenden auf Mittelaltermärkten unterwegs sind, sich in historische Kostüme zwängen und immens viel über die Zeit wissen. Tobias Stolz-Zwilling muss schmunzeln, wenn er daran denkt. Denn als das Studio die ersten Videosequenzen veröffentlichte, um das Publikum bei Laune zu halten, liefen die Reaktionen bei ihm zusammen.
Und da waren Hühner, die da rumgelaufen sind. Absolute Standard-Hühner, die Engine, einfach irgendwelche Default-Hühner. Und da waren weiße und braune Hühner drin. Und dann ging es los an. Oh, weiße Hühner, kann ja gar nicht sein. Die wurden viel später erst gezüchtet. Und wie könnt ihr los? Das ist doch gar nicht historisch korrekt. Und ich so, was? Das Positive aber daran ist, dass du so eine engagierte Community hast. Das hat schon gezeigt, dass die Leute wirklich Interesse daran haben.
Inzwischen stimmen auch die meisten dieser historischen Details. Und die mittelböhmische Region, die im Spiel nachgebaut ist, verzeichnet ein Tourismusplus von sage und schreibe 800%. Viele Spieler wollen die Schauplätze einmal im Original sehen. Was aber ist es, das die tschechische Spielebranche so besonders macht? Tobias Stolz-Zwilling hat eine Theorie.
Meiner Meinung nach ist das Handwerkliche, dass die Leute hier Spiele entwickeln, quasi noch mit Herz, dass ganz oft die Leute quasi nicht irgendeinem Trend nachlaufen, sondern versuchen, ihr eigenes Projekt zu realisieren. Im Fall von Kingdom Come war das so, aber das ist nicht nur bei uns so. Das war SCS Software, macht einen Euro Truck Simulator und die Leute waren, warum macht ihr ein LKW-Spiel? Weil sie Lust darauf haben und das wurde dann auch zu einem internationalen Hit. Im Vergleich zu Deutschland sage ich immer gerne, dass die Entwickler in Deutschland versuchen oft die Welt zu verbessern und machen so Spiele mit Sinn. Und am Ende muss das nicht unbedingt ein Erfolgsrezept sein.
We'll be right back. Er schaltet sich mit ein paar Minuten Verspätung in unser Videotelefonat. Der Professor Jaroslav Schwelch. Gerade sagte er entschuldigend, habe er noch Vorlesung gehabt und ein wenig überzogen.
Das war eine Veranstaltung in meinem Fach, eine Einführung in die Game Studies.
Sein Fach, das gibt es erst seit diesem Semester. Ein paar Studenten nur werden aufgenommen und wie an Kunsthochschulen üblich, legen sie in der Ausbildung oft selbst Hand an. So werden sie zu Spieledesignern.
Das ist derjenige, der sich ausdenkt, was die Spieler später eigentlich machen werden. Er entwirft die Spielwelt, die Rätsel und die Verteilung der einzelnen Aufgaben. Wo ist zum Beispiel der Feind? Wie gewinnt man weitere Leben? Wie viele Punkte bekommt man dafür? All diese Mechanismen entwickelt der Spieledesigner. Darin steckt etwas von einem Dramaturgen, von einem Regisseur, von einem Grafiker. Diese Spieledesigner sind für die Branche dringend nötig.
Jaroslav Schwelch ist 39 Jahre alt, die dunklen Haare zerzaust. Einen Traumjob habe er, sagt er lachend. Für ihn ist sein neuer Studiengang Beruf und Hobby zugleich.
Ich selbst spiele ziemlich häufig. Sicher nicht jeden Tag, aber so 3-4 Mal pro Woche 2 oder 3 Stunden. Ich muss schließlich für meine Arbeit wissen, was in der Szene passiert. Und natürlich ist es unterhaltsam. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Die Spiele machen mir immer noch Spaß.
Aber als Historiker ist er auch den Anfängen der Spieleszene auf der Spur. Sein Buch Gaming the Iron Curtain ist zum Standardwerk geworden. Jaroslav Schwelch vertritt darin die These, dass schon zu kommunistischen Zeiten der Grundstein gelegt wurde für die heutigen Erfolge der Spielebranche.
Ein Meilenstein war das Jahr 1982. Da wurden in größerem Maßstab Computer aus dem Westen in die damalige Tschechoslowakei importiert. Zu der Zeit entstand eine Amateurszene. Am Anfang haben alle versucht, westliche Titel zu imitieren. Aber nach und nach entstanden eigene Titel. Sie waren auf Tschechisch oder Slowakisch geschrieben und haben ein einheimisches Publikum angesprochen.
Die Tschechen hätten schon damals davon profitiert, dass es im Land eine ausgezeichnete technische Ausbildung gab. Während die geisteswissenschaftlichen Fächer an den Universitäten von den Kommunisten ausgehöhlt worden seien, hätten die technischen Fächer als politisch unverdächtig gegolten und wurden deshalb weiter gefördert. Gut ausgebildete Experten gab es deshalb.
Und Programmierer sind für Computerspiele nun einmal nötig. Typisch für Tschechien ist dieser Bastlerzugang zu den Spielen. Man experimentiert einfach mal, was alles möglich ist. Man improvisiert und erschafft auf diese Art neue Spiele.
Den ersten tschechischen Erfolg sieht Jaroslav Schwelch im Spiel Indiana Jones und der Tempel des Todes. In den 1980er Jahren war das.
Der Autor hatte zu der Zeit den Film noch gar nicht gesehen. Er wusste nur, dass es ihn dort im Westen gibt und hat sich vorgestellt, was da wohl zu sehen sein könnte. Natürlich hatte er keine Lizenz und nichts, aber das Spiel war total populär und stieß einen Trend an. Etwa ein Dutzend ähnlicher Spiele sind entstanden. Es gab sogar eins mit dem Namen Indiana Jones auf dem Wenzelsplatz. Da steht er während der Demonstrationen gegen das Regime mitten in der Stadt und muss flüchten, während ihn Geheimpolizisten und Milizionäre liquidieren wollen. Das ist ein sehr bissiges, satirisches Spiel. Es fand zwar keine weite Verbreitung, aber es war in seiner Machart historisch einzigartig.
Weltweite Aufmerksamkeit bekam 2002 das Spiel Mafia. In die Welt der Ganoven tauchte man darin ab und die Gamer-Szene in den USA richtete ihren Blick erstmals auf Tschechien, auf dieses kleine Land weit weg in Europa. Und wo stehen die Tschechen heute? Professor Schwelch muss nicht lange nachdenken.
Die kommerziell erfolgreichen Titel kommen meistens aus den USA und Kanada. Dann gibt es verschiedene westeuropäische Studios, die meistens aber Filialen in den USA haben. Japan ist eine Spielegroßmacht mit langer Tradition. Und dann gibt es eine Gruppe von Ländern, die ich die aufstrebenden Sterne nennen würde. Polen gehört sicherlich dazu, Tschechien und sonst zum Beispiel noch Südkorea.
Die Bastelerfahrung aus dem Kommunismus sei etwas, was der Branche im Land sehr helfe.
Worin Tschechien andere übertrifft, ist die Fähigkeit, mit wenigen Mitteln einen maximalen Effekt zu erzielen. Ein Problem sind nämlich fehlende Investoren hier im Land.
Die Skepsis kennt Jaroslav Schwelch genau. Er musste selbst gegen sie ankämpfen. Seinen Game Studies Studiengang hatte ausgerechnet an der renommiertesten Kunsthochschule des Landes etabliert. Dort, wo ansonsten Musiker, Schauspieler und bildende Künstler ausgebildet werden. Dass da ausgerechnet Computerspiele hingehören, haben am Anfang nicht alle geglaubt, erinnert er sich.
Es war schon ein bisschen ein Kampf, aber damit habe ich von Anfang an gerechnet. Es gab konservativere Meinungen, nach denen Computerspieldesign nicht an eine Kunsthochschule gehört. Ich finde diese Meinung veraltet. Es steht doch längst fest, dass Computerspiele Künstler brauchen, Grafiker, Designer und so weiter. Sie können wie jedes andere Medium auch zum Zweck billiger Unterhaltung genutzt werden, aber eben auch zum Zweck der Kunst.
Und genau das ist die Richtung, die er hier an der Kunsthochschule vermitteln will. Es sind endlose Flure, die in die goldene Zeit zurückführen. Die goldene Zeit der Zeichentrickfilme. Jenes Genre, dessen Erbe heute die Computerspieldesigner antreten. 4 Jahre liegt mein Spaziergang durch die Katakomben jetzt zurück. Reiseführer auf der Zeitreise war Michal Havlik. Er war zuständig für das gewaltige Gebäude, in dem einst die Firma Kratky Film zu Hause war, zu Deutsch Kurzfilm. Havlik führte mich damals zunächst an eine Tür.
Hier verläuft die Grenze zwischen Zeichentrickfilmen und den Puppenfilmen. Das hier ist von 1984. Das ist 1987 gebaut worden.
Während der kommunistischen Zeit wurden hier Filme wie am Fließband gedreht. Die Geschichten vom kleinen Maulwurf zum Beispiel sind hier entstanden. Dazu anspruchsvolle Programme für die Kinos. Puppenfilme und Zeichentrickfilme, die Genres mischten sich hier. Von den einst 1000 Mitarbeitern sind heute nur noch 4 übrig.
Das hier sind Filme, die teilweise noch im Kino laufen. Oh, schauen Sie hier, die Käfer.
Die Käfer, Brotschci, sind eine legendäre Märchensendung in Tschechien. Hier in dem riesigen Raum lagern die Originalfilme. Viele sind entstanden, als Havlik hier Studiochef war. Damals in der goldenen Zeit, als die besten tschechischen Regisseure als Walt Disneys des Ostens bezeichnet wurden. Auf dem Weg zurück in sein Büro kommt Michal Havlik an riesigen Sälen vorbei, ausgekleidet ganz in Schwarz. Junge Leute bauen Kameras auf und arbeiten an einer Kulisse.
Da sind heute die Studenten drin. Die drehen da einen Spielfilm für die Uni. Bis diese Räume hier gebaut wurden, hatte niemand so große Studios für Trickfilme. Hier und in anderen Räumen, da habe ich früher auch überall gedreht.
Teresa Kovandova ist Trickfilmstudentin. Sie ist im zweiten Semester und was sie im Studio macht, ist eine Fingerübung.
Ich mache so ein Märchenfilmchen, 30 oder 40 Sekunden lang. Ein Ritter zieht los, um die Prinzessin zu retten. So ähnlich.
Die Figuren aus schwarzem Karton, die sie in der Hand hält, werden gleich unter ihren Fingern lebendig werden. Sie steht vor einer Art Regal mit gläsernen Böden. An der Decke ist eine Kamera installiert, die auf die Glasböden gerichtet ist.
Das hat einen einfachen Zweck. Auf die obere Fläche kann ich zum Beispiel meine handelnde Figur legen. Darunter auf die Flächen dann den Hintergrund. Bäume und Hügel zum Beispiel. Oder natürlich auch andere Figuren. Die Kamera fokussiert auf die erste Ebene, sodass der Hintergrund unscharf wird. So entsteht ein räumlicher Eindruck.
Die Prinzessin und ihren Retter hat Teresa Kovandova aus schwarzem Karton ausgeschnitten. Arme, Beine und Hals sind beweglich. Teresa Kovandova löst die Kamera aus, bewegt die Figur ein kleines bisschen, löst wieder aus. 39 Bilder sind es allein für die ersten 2-3 Sekunden des kurzen Films. 3 Jahre dauert die Ausbildung. Die Berufsaussichten für Teresa Kovandova und ihre Kommilitonen sind düster. Die goldene Zeit des Trickfilms schließlich ist schon lange vorbei. Aber immerhin, die Technik und der geschulte Blick auf künstlich erzeugte Bewegungen wird auch dort gebraucht, wo es gerade richtig boomt, in der Gaming-Branche. Ein Altbau in Prag. Über die Treppe geht es in eines der oberen Stockwerke. Jakub Dworski geht voran durch eine Tür. Eine Handvoll Leute sitzt hier vor riesigen Bildschirmen, die ein wenig fremd wirken in all dem Altbau-Charme mit Stuckdecken und Fischgrätparkett.
Hier ist grüner Tee, wenn Sie möchten.
Jakub Dworski ist mit seiner Spielefirma Amanita einer der Stars der tschechischen Spieleszene. 42 Jahre alt ist er, die Haare zerzaust, Vollbart. Das Treffen liegt inzwischen einige Jahre zurück. Heute wäre wegen der Corona-Bestimmungen ein Treffen im Studio gar nicht möglich. Die Art von Spielen, die hier entwickelt werden, ist nach wie vor die gleiche. Beinahe meditativ sind sie. Der Spieler steuert durch opulente, gezeichnete Welten.
Kommen Sie. Wir schauen mal, was wir finden.
Jakub Dworski setzt sich an seinen Computer und nach ein paar Klicks ist er mittendrin.
Schauen wir uns das letzte Spiel an. Ich zeige mal ein wenig davon. Hier, ganz von Anfang. Die Handlung ist recht übersichtlich. Das hier ist der Held des Spiels. Dieses weiße Männchen, das auf seinem Mini-Planeten lebt. Es fällt ihm auf einmal diese Flöte vor die Füße. Er probiert sie aus und stellt fest, dass sie Geräusche verstärkt und man auf ihr spielen kann. Er nimmt die Flöte mit und schon sind wir mitten im Spiel.
Samorost heißt es. Inzwischen gibt es davon 3 Versionen und sie verkaufen sich rund um die Welt. Die Zahl der Spieler geht in die Millionen. Es seien mit die meditativsten Spiele, die man auf dem Markt bekomme, schreiben Kritiker über die künstlichen Welten, die hier in dem Prager Altbau entstehen. Mal müssen die Helden durch eine Szenerie, die aussieht wie der gewaltig vergrößerte Maschinenraum eines Ozeandampfers, voller rostiger Leitern, Rohre, Brücken und Stufen. Mal stehen sie zwischen moosbewachsenen Felsennadeln wie im Sandsteingebirge.
In keinem unserer Spiele kann man sterben. Man kann nicht versagen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man nicht mehr weiter weiß. Aber selbst dafür haben wir im Spiel Hilfestellungen. Jeder spielt in seinem Tempo. Genauso wie bei einem Buch. Da kann auch jeder lesen, so schnell wie er will. Dabei sind unsere Spiele nicht einfach. Sie sind schon anspruchsvoll, aber eben nicht stressig. Sie sind entspannend, würde ich sagen.
Hier am Computer von Jakub Dvorský lässt sich eines der Geheimnisse der tschechischen Szene enträtseln. Seine Spiele knüpfen an ein Handwerk an, das in Tschechien seit Jahrzehnten gepflegt und gefördert wird. Animierte Filme, Zeichentrickfilme. Jakub Dvorský und seine Leute wollen keine hyperrealistische Hochglanzwelt erschaffen, sondern spielen ganz bewusst mit der Nostalgie.
Das, was wir machen, ist klassische Animation. Wir knüpfen an die traditionsreichen Filme an. Einige von uns haben das auch studiert. Unsere Spiele machen wir bewusst in 2D. Alles entsteht hier am Computer. Aber das Prinzip dahinter ist das gleiche wie bei den alten animierten Filmen.
Jakub Dvorský hat selbst an einer Filmakademie studiert. Sein Studiengang beschäftigte sich mit Zeichentrickfilmen. Er lernte das fantasievolle Handwerk, mit dem schon seit Generationen tschechische Klassiker wie etwa der kleine Maulwurf entstehen, und gehörte zu den ersten, die es auf Computerspiele übertrugen. Heute seien viele, wenn nicht alle Absolventen der Zeichentrickstudiengänge offen für Spiele.
Die Leute in der Branche verstehen, dass es im Bereich der Spiele mehr Jobs gibt als im klassischen animierten Film. Für die Filme gibt es fast gar kein Geld. Kaum jemand will das finanzieren. Die Spiele hingegen bezahlen sich selbst.
Für ihn selbst kam der Erfolg völlig überraschend. Als Diplomarbeit entwickelte er ein Spiel, in dem ein Männchen in einer Zeichentrickwelt seine Abenteuer erlebt. Er bekam dafür von seinem Professor die Note 2 und stellte das Spiel kostenlos ins Netz. Nach nur wenigen Tagen setzte eine Welle ein, die Jakub Dvorský nach oben trug. Ein paar Millionen Mal wurde sein Spiel heruntergeladen. Er selbst bekam Einladungen zu Festivals und wurde zum Überraschungsstar in der Spielebranche. Dann gründete er seine Firma Amanita, stellte die ersten Mitarbeiter ein und ist heute eines der Idole in der tschechischen Gaming-Branche.
Ich kann Ihnen mal zeigen, wie die einzelnen Level entstehen. Ich muss es nur schnell finden. Ja, hier zum Beispiel. Das hier sind die Skizzen, die ich mir in mein Notizbuch zeichne, sobald mir irgendwo unterwegs etwas einfällt. Das ist ein totales Chaos in der ersten Phase. Hier am Computer fange ich dann an, die einzelnen Orte zu konkretisieren. Schauen Sie hier. Das sind die Bilder, wo wir den Stil gesucht haben. Wir haben Collagen angelegt mit Fotos. Das hat uns nicht gefallen. Dann haben wir angefangen zu zeichnen. Oder schauen Sie hier, von einem unserer ersten Spiele. Da haben wir mit Ton modelliert. So richtig in Handarbeit und die Modelle mit Texturen beklebt. Das hat gut funktioniert, ist aber richtig aufwendig. Hinter dem, was Sie als Ergebnis sehen, steckt sehr viel Arbeit, die wir weggeworfen haben. Hier, dieses Figürchen etwa. Schauen Sie, das sieht fantastisch aus, aber wenn man es verkleinert, funktioniert es mit all seinen Details nicht mehr. Das geht völlig unter.
Mit seinen Spielen, das weiß Jakub Dvorský, bewegt er sich abseits des Mainstreams in der Spieleszene. Es steckt paradoxerweise viel Handarbeit in den digitalen Spielen. Und noch etwas gehört zu seiner Handschrift, der Umgang mit Musik. Auch die Soundtracks entstehen ganz klassisch im Tonstudio mit Musikern aus Fleisch und Blut.
Das sind witzige Szenen. Schauen Sie hier. Wir haben ein paar Videoaufnahmen gemacht, wie die Musik zu unseren Spielen entsteht. Hier, das ist eine Schauspielerin. Das sind alles Profis, Sänger, Musiker und so weiter. Das sieht lustig aus, ist aber richtig schwere Arbeit.
Ein regelrechter Klangteppich entwickelt sich unter den Händen von Jakub Dworski. In seinen Spielen ruft beinahe jeder Klick ein anderes Geräusch hervor, das sich mit in den Klangteppich verwebt. Ein Ächzen, Seufzen, Knarzen oder Jubeln. Dworski deutet auf seinen Bildschirm.
Das hier zum Beispiel ist ein hervorragender Cellist. Einer der besten bei uns in Tschechien.
Die Liebe zur klassischen Musik, die Erfahrung mit Zeichentrickfilmen, die Erfindungsgabe, alles das halten sich die Tschechen gern zugute. Jetzt, im Computerspielzeitalter, fließt alles das, was schon seit Generationen im Land vorhanden ist, eben zusammen in eine ganz neue, eine eigenständige Kunstform. Schon diese Musik. Wer die Augen schließt, fühlt sich leicht in tiefe Ostblockzeiten versetzt. Und wer die Augen öffnet, sieht auf dem Bildschirm ganze Batterien von Plattenbauten und Straßen, die durch weite Wälder führen und über die schwere sowjetische Lastwagen rollen. Das Computerspiel führt direkt in die Vergangenheit. Es heißt Workers and Resources, Soviet Union. Wer es spielt, sieht als erstes nur eine Landschaft mit Wäldern und Seen. Hier gilt es, eine Stadt aufzubauen. Wo entstehen Fabriken? Wie bringt man die Arbeiter unter? Wie kommen die Kinder zur Schule? Auf dem Reißbrett entsteht so nach und nach eine ganze Welt. Peter Adamczyk heißt der Erfinder des Spiels. Wer ihn anruft, landet in der Slowakei. Heute ist es ein eigenständiges Land, aber in seinem Spiel scheint sie immer wieder durch, die Tschechoslowakei, der damalige gemeinsame Staat.
Ich stamme aus Košice und bin selbst in einer Plattenbausiedlung groß geworden. Das ist eine prägende Erfahrung, wie anders man im Sozialismus die Urbanität gedacht hat. Wir müssen eine Siedlung bauen. Okay, also machen wir uns ans Werk. Die Plattenbausiedlung, in der ich aufgewachsen bin, stammte aus einer Zeit, in der die Kommunisten noch Geld hatten. Da gab es große Freiflächen, viele Parks dazwischen. Und Schulen und Kindergärten wurden so geplant, dass die Kinder auf dem Weg dorthin nicht über die Hauptverkehrsstraßen mussten. Als ich viel später über diese Zusammenhänge gelesen habe, war ich gleich fasziniert. Später war es dann natürlich anders, da entstand einfach Plattenbau neben Plattenbau auf minimalem Platz.
Peter Adamczyk wurde 1985 geboren. Zu spät, um noch eigene, tiefere Erfahrungen mit dem Kommunismus zu machen. Spieleentwickler ist er schon lange. Seine Firma in Košice, ganz im Osten der Slowakei, unweit der Grenze zur Ukraine, war viele Jahre bekannt für Hubschrauber-Simulatoren. Irgendwann hatte er davon aber genug und suchte eine Abwechslung.
Ich wollte so etwas machen wie SimCity, dieses berühmte Spiel, wo der Spieler ganze Städte aufbaut. Oder wie Transport Tycoon, da geht es um logistische Fragen. Ich wollte das mit Plattenbauten und Wagen aus der Ära des Sozialismus gestalten. Der Sozialismus passt ja ohnehin sehr gut in ein solches Aufbauspiel. wo welches Gebäude steht, welche Fabrik was herstellt, wie die Leute wohnen. Alles ist zentral geplant. Meine Spielidee ging also schnell weit hinaus über Plattenbauten und alte Fahrzeuge.
Schon die Optik des Spiels ist beinahe klischeehaft. Endlose Nadelwälder, rauchende Schlote, riesige Hochspannungsleitungen, alles gehalten in gedämpften Farben, so als läge die Welt unter einer grauen Glocke. Die Grafik ist ausgesprochen realistisch. Die schweren Lokomotiven aus der Sowjetzeit, die Tatra-Lastwagen mit ihren markanten runden Scheinwerfern und die Busse mit ihren gerundeten Dächern entsprechen detailgetreu ihren Vorbildern aus der alten Zeit. Und auch die Architektur ist so, wie sie tatsächlich war.
Das haben wir uns nicht ausgedacht. Wir konnten ja aus der Realität schöpfen. Das Fernseh- und Rundfunkgebäude in Bratislava zum Beispiel. Aus Košice sind viele Gebäude dabei. Das Krankenhaus zum Beispiel steht hier in Košice. Ich mache das so. Wenn ich irgendein Gebäude brauche und hier in Košice nichts finde, dann nehme ich es aus Bratislava. Gerade gestern habe ich unseren Grafiker beauftragt, eine Stasi-Zentrale zu bauen. Dafür haben wir das Vorbild aus Prag genommen.
Ein kantiges Gebäude ist es, die Fassade bis hoch in den sechsten Stock mit Fliesen bedeckt. Aus Peter Adamczyks Anmerkung zur Stasi-Zentrale lässt sich erkennen, dass er sein Spiel allmählich politischer machen möchte.
Bislang funktioniert es so: Wenn Sie den Bürgern nicht geben, was sie verlangen, also zum Beispiel kein Essen, dann sinkt ihr Glückslevel so weit, dass sie irgendwann aus der Republik flüchten. Aber im Spiel haben wir bislang nichts, was sie an dieser Flucht hindern würde. Das wollen wir jetzt langsam in den nächsten Entwicklungsstufen mit aufnehmen. Polizei. So etwas wie Loyalität zur Regierung, Gefängnisse, Mauern gegen die Flucht. Dann müssen die Bürger da bleiben, auch wenn ihr Glückslevel sinkt.
Es ist kein ganz einfaches Vorhaben, denn als politischen Aufklärungsfilm oder historischen Anschauungsunterricht hatte Peter Adamczyk sein Spiel nie gebaut. Die Optik und die Musik erinnern an den Kommunismus, aber das ist die auffälligste Parallele. Manche Spieler, sagt Adamczyk, seien fasziniert von den komplexen strategischen Spielzügen, die nötig seien, aber einige seien durchaus Nostalgiker. In Russland etwa sei das Spiel stark nachgefragt.
Da habe ich eine frische Erfahrung. Gerade erst anlässlich unseres slowakischen Feiertags zum Ende des Kommunismus haben wir auf den sozialen Medien gepostet: Im Spiel herrscht zwar Kommunismus, aber wir sind Gegner dieses Systems. Wir planen zwar repressive Mechanismen für das Spiel, aber keineswegs als Propaganda für den Kommunismus. Dieses System ist eben repressiv. Für diese Äußerungen haben wir aus Russland viel Hate bekommen. Die Leute fragten uns, was wir uns da überhaupt erlaubten, uns so in die Politik einzumischen. Da habe ich gemerkt, bei uns hier in der Slowakei ist es nichts Besonderes, sich gegen den Sozialismus auszusprechen. Das ist ganz normal. Die große Mehrheit sieht das so. Aber das ist wohl nicht überall der Fall.
Ein zu politisches Spiel, das hat Peter Adamczyk in diesem Moment gemerkt, könnte genau da schnell an seine Grenzen stoßen. An den geplanten Erweiterungen für sein Spiel, die aus der kommunistischen Planwirtschaft ein kommunistisches Unterdrückungssystem machen können, will er aber weiter festhalten. Das wäre dann die Krönung für das Spiel, das schon jetzt eine große Fangemeinde hat.
Manchmal kontaktieren mich Spieler, die haben schon 500 Stunden im Spiel verbracht. Unsere Karte im Spiel, auf der man bauen kann, misst 20 mal 20 Kilometer. Und das haben sie alles bebaut. Ich hätte selbst nie gedacht, dass das möglich ist. Manchmal schicken sie mir das, was sie im Spiel aufgebaut haben. Und wow, die Sachen überraschen mich total. Aber ich selbst hätte dafür nie im Leben genug Zeit.
Ein bisschen will er noch weiterbauen an dem Spiel, letzte Details verbessern und dann soll Schluss sein.
Irgendwann macht es einem einfach keinen Spaß mehr. Dann denken wir uns wieder etwas Neues aus.
Der Fantasie sind schließlich keine Grenzen gesetzt. Ein perfektes Spielfeld für die Erfinder von neuen Welten.
Neue Ideen, neue Welten. Um Tschechiens Gaming-Industrie ging es in dieser Ausgabe der Gesichter Europas von Kilian Kirchgessner. Musikauswahl und Regie Simonetta Dibbern. Ton und Technik Anton Blank. Und die Redaktion hatte Katrin Michaelsen.